WDR 5 Politikum. Das Meinungsmagazin mit Sandra Pfister.
Guten Abend. Wir haben seit heute eine neue Bundesbildungsministerin. An ihrer Dissertation werden die Plagiatsjäger sich vielleicht die Zähne ausbeißen. Es geht um Mathematik und das Thema ist knochentrocken. Knochentrocken ist Wanka angeblich auch selbst und hart im Nehmen. Die Nehmerqualitäten wird sie brauchen können, denn jetzt muss sie mit ansehen, wie 16 Bildungsminister aus den Ländern ihr auf der Nase herumtanzen. Dafür darf sie sich bei Annette Schavan bedanken. Die hat sich nur um die Forschung gekümmert. Bei der Bildung hat sie auch noch das letzte Gesetz gekippt, das dem Bund ein wenig Mitsprache gesichert hat. Johanna Wanka ist eine Bundesbildungsministerin ohne Macht. Übervolle Hochschulen, viel zu wenig gute Ganztagsplätze, die verkürzte Gymnasialzeit, die Länder wurscheln überall vor sich hin und Wanka ist zum Schweigen verurteilt. Vielleicht sollte die Bundesbildungsministerin einfach mal in andere Fachbereiche reinquatschen, sich zu Themen äußern, für die sie noch weniger zuständig ist. Günther Oettinger hat damit gerade den Vogel abgeschossen. Der EU-Kommissar für Energie hat gesagt, demnächst werde ein Kanzler auf Knien nach Ankara robben, um die Türkei zum EU-Beitritt zu bewegen. Die EU-Kommission ist stinksauer. Und die Kanzlerin? Die Kanzlerin sucht wahrscheinlich im Keller nach Knieschonern. Unsere Themen heute. Die Bundesregierung färbt den Armutsbericht schön. Die Italiener könnten Silvio Berlusconi wieder ins Amt wählen, weil sie finden, wir sparen und sparen und niemand erkennt das an. Die FDP ist neuerdings die Partei der armen Leiharbeiter. Und der Philosoph Michael Sandel ist ein Star der Szene, weil er so kluge Fragen zur Gerechtigkeit stellt. Silvio Berlusconi ist zurück. Er hat Italien einen Großteil der Misere eingebrockt, die Mario Monti jetzt auslöffelt. Und irgendwie dachte man auch, Berlusconi hat sich doch mit seinen Delikten, mit seinen Eskapaden und mit seinem völligen wirtschaftlichen Versagen total unmöglich gemacht. Aber viele Italiener sehen das anders. Sie sehen in ihm den Heilsbringer, der sie von dem grässlichen Sparkurs eines Mario Monti befreit. Und es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass Berlusconi bei den Wahlen am Sonntag und Montag das Rennen macht. Die Schuld daran, die geben viele Italiener auch Angela Merkel. Die fordert nämlich von Italien mantraartig sparen, sparen, sparen. Ihr Herausforderer Peer Steinbrück fährt da eine andere Linie.
Reform und Konsolidierung der Staatshaushalte sind notwendig, doch sie gehen ins Nähe, wenn aus Sparen ein Kaputtsparen wird.
Aus Sparen darf kein Kaputtsparen werden, sagt Peer Steinbrück. Und so empfindet das auch der Italien-Experte Alexander Grasse, Professor an der Uni Gießen. Er sagt, Italien hat längst genug gespart. Herr Grasse, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Frau Pfister.
Herr Grasse, wir nehmen das hier ganz anders wahr. Der Beamtenapparat in Italien, der ist immer noch total aufgebläht. Das ist gar nicht zu finanzieren. Da ist ja eine der wichtigsten Reformen gescheitert. Wo hat Monti denn tatsächlich geliefert?
Also die Liste dessen, was geliefert wurde, die ist doch beachtlich. Ob das in die richtige Richtung ging und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen wirklich so positiv sind, das ist nochmal eine andere Debatte. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass die Reformen, die von IWF, Europäischer Union, nicht zuletzt auch Deutschland und der EZB eingefordert wurden, tatsächlich auch schon zumindest angegangen wurden. Also ich nenne nur ein paar Dinge. Die Rentenreform, die sehr schnell, sehr rasch umgesetzt wurde. Dafür haben wir viele Jahre gebraucht. Die geringen Übergangszeiten, wir haben da sehr viel großzügige Übergangszeiten gewählt. Die Ausgabenkürzungen sind schon beträchtlich. Einsparungen im öffentlichen Dienst, in der Tat, die hat man geliefert. 10% der Stellen werden abgebaut. Es gibt keine Netto-Neuverschuldung mehr, zumindest ist es das Ziel. Die viel diskutierte, geforderte Arbeitsmarktreform, die durchaus kritisch zu bewerten ist, wurde umgesetzt. Der Fiskalpakt ratifiziert, die Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben. Das alles ist bereits Realität. Man könnte diese Liste noch weiter fortsetzen. Insofern kann ich die Meinung, dass Italien hier nicht geliefert hätte oder auf halbem Wege stecken geblieben sei, so nicht teilen.
Aber das sind ja alles Sachen, die die Deutschen sich auch selbst zumuten. Und die Früchte werden dann eben erst oft Jahre später geerntet, wie bei der Agenda 2010. Sind die Italiener da nicht dann doch ein bisschen wehleidig und hängen zu sehr am Dolce Vita, statt anzuerkennen, das ist wichtig für unser Gemeinwesen?
Sicherlich gibt es intensive Debatten darum, ob man sich von den ein oder anderen Privilegien verabschieden muss, das ist klar. Aber wenn wir uns vergegenwärtigen, Deutschland ist eben nicht mit einer Austeritätspolitik aus der Krise 2009 gekommen, sondern durch eben Konjunkturpolitik. Das Konjunkturpaket 2 zum Beispiel ist da zu nennen, mit Maßnahmen für die Infrastruktur im kommunalen Bereich und vieles mehr. Also man fordert von Italien jetzt eine Politik, die man selbst bei sich so zumindest nicht umgesetzt hat. Insofern würde ich da widersprechen.
Und Italien macht keine Konjunkturpolitik, weil dafür das Geld fehlt?
So ist das, ja. Man muss sich vergegenwärtigen, dass Italien in der Euro-Krise eine wichtige Funktion übernommen hat. Denn bislang ist kein Cent nach Italien geflossen, aber bei allen Maßnahmen zur Finanzierung der Rettungsschirme ist Italien mit 19% dabei. Und das sind erhebliche Beträge. Das Geld ist in der Kasse nicht vorhanden. Dementsprechend macht man neue Schulden. Diese neuen Schulden sind dann entsprechend problematisch, weil man sie weiterreicht in Form von weiteren Kürzungen im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich. Also Italien fühlt sich insofern ein wenig auch schlecht behandelt, da man wirklich Solidarität leistet, aber bislang doch recht wenig zurückerhält.
Also zusammengefasst, Merkel sorgt dafür, dass Italien ausgequetscht wird und bietet im Gegenzug zu wenig an. Was hätte sie denn anbieten sollen?
Naja gut, man kann natürlich jetzt zum Beispiel die aktuelle Diskussion aufgreifen, inwiefern die Einnahmen aus der beschlossenen Finanztransaktionssteuer, inwiefern die nicht tatsächlich für entsprechende Konjunkturwachstumsprogramme verwendet werden sollten und eben nicht, wie von Deutschland gewünscht, in den nationalen Haushalt zurückfließen. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz. Man könnte sich auch einen größeren Ansatz im Sinne einer Umverteilungspolitik vorstellen, der auch in den jeweiligen Nationalstaaten greift. Also hier gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. In jedem Falle müsste diese Europaskepsis, die müsste bekämpft werden, denn das ist dramatisch, was in Italien derzeit passiert. Und deswegen hat Berlusconi unter anderem auch einen solchen Zulauf, denn die Europabegeisterung, für die Italien bekannt war, die ist komplett dahin. Nur noch ein Drittel der Bevölkerung, und zwar über die entsprechende Wählerschaft von Berlusconi und Beppe Grillo, dem Internetaktivisten hinaus, nur noch ein Drittel hat Vertrauen in die EU. Und das ist für dieses Land, das traditionell europafreundlich ist, ein großes Problem und dann eben auch mithin für die Europäische Union.
Aber es ist doch für jeden offenkundig, dass Berlusconi wieder den totalen Rollback starten würde und Italien wieder in die Misere zurückführen würde. Also noch ist mir immer nicht klar, wie Italiener übersehen können, dass der ihrem Gemeinwesen wirklich schaden wird.
Das übersehen auch viele gar nicht. Nur in der Tat, es ist nach wie vor eine Spaltung, eine Polarisierung in der Gesellschaft vorhanden zwischen Berlusconianern, Anti-Berlusconianern. Man will vieles auch nicht wahrhaben. Das ist sicherlich ein Teil dessen, was man auch hier zur Kenntnis nehmen muss. Aber ob Berlusconi tatsächlich damit wieder rechnet, in die Regierungsverantwortung zu gelangen, muss bezweifelt werden. Worum es ihm geht, deswegen kann er auch im Moment das Blaue vom Himmel versprechen, 4 Millionen Arbeitsplätze, eine Barauszahlung der Immobilien bzw. der Grundsteuer und ähnliches mehr. Sein Einfluss, den will er geltend machen, auch im Parlament, selbst wenn er verliert, selbst wenn er nicht mehr an der Regierung beteiligt wird. Deswegen geht es in diese Richtung. Und ich glaube, dass diese Monita, diese Kritik, die momentan auch von deutschen Politikern geübt wird, eben an Berlusconi. Westerwelle ist das Stichwort, genau, dass eben diese massive Kritik eher dazu führt, diese Berlusconi-treuen Wähler an die Wahlurne zu führen und die Wahlbeteiligung an dieser Stelle in die Höhe zu treiben, weil die Italiener, die diese Partei wählen, die wählen Berlusconi nicht trotz seiner Eskapaden und relativ unrealistischen Wirtschafts- und Sozialpolitik, die er zu dieser Krise beigetragen hat, sondern die wählen ihn genau deswegen.
Aber sind die Italiener da nicht ein bisschen empfindlich? Also Westerwelle spricht ja eine Selbstverständlichkeit aus, wenn er sagt, also den könnt ihr auf keinen Fall wieder wählen, der hat euch das eingebrockt.
Das ist selbstverständlich, sollte auch so sein, das ist richtig, aber ich würde mich freuen, wenn sich deutsche Politiker auch häufiger mal eben abseits von Wahlen für die inneren Verhältnisse eines Landes interessieren würden. Und man hat lange genug, vor allen Dingen in den ersten Berlusconi-Jahren bis zum großen Eklat im Europäischen Parlament, durchaus diese Partei, von der man meinte, es wäre eine Nachfolgerin der alten demokratischen Partei, der Democrazia Cristiana, die hat man lange Zeit hofiert. Also ich glaube, da muss man sich auch an die eigene Nase fassen.
Der Politikwissenschaftler und Italienkenner Alexander Grasse hat gesagt, Italien hat geliefert mit den jüngsten Reformen, aber Deutschland erkennt es überhaupt nicht an. Und das unter anderem macht jetzt Silvio Berlusconi stark. Danke, Herr Grasse.
Ich danke Ihnen.
Es lässt sich mit bloßem Auge erkennen, wie ungleich die Einkommen in Deutschland verteilt sind, schon auf der Straße. Der Armutsbericht der Bundesregierung aber möchte sich dafür blind stellen. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler möchte um keinen Preis darin zugeben, dass die Kluft zwischen Arm und Reich größer wird. Dreimal sollte der Armutsbericht schon erscheinen. Jetzt durfte immerhin der Bundestag reinschauen. Die Grünen hatten nachgefragt. Und deren Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt hat natürlich sofort gemerkt, dass die entscheidenden Passagen fehlen.
Die Privatvermögen in Deutschland sind sehr ungleich verteilt. Gestrichen. Einkommensspreizung verletzt das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung und kann den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden. Gestrichen.
Arne Otzesek kommentiert den gelifteten Armutsbericht.
Schon klar, keine Bundesregierung kann es allen recht machen. Am wenigsten, wenn die FDP mitregiert, die sich nicht einem Volk von Bürgern, sondern der Clique ihrer Klienten verantwortlich fühlt. Doch das eine ist gute oder schlechte Politik, über die sich streiten lässt. Etwas anderes ist Regierungshandeln, für das man sich schämen, neudeutsch fremdschämen muss, weil es so peinlich ist, wie der Umgang der Bundesregierung mit dem schon lange gründlich frisierten, offiziell aber immer noch nicht veröffentlichten Armutsbericht. Am dreistesten von allen Philipp Rösler. Den FDP-Chef störte in der Urfassung des Arbeitsministeriums der nüchterne Passus: Die Privatvermögen in Deutschland sind sehr ungleich verteilt. Also weg mit dem Passus. Röslers wurstige Erklärung vor einigen Wochen, der Bericht, wohlgemerkt ein Bericht der Bundesregierung, spiegele nicht die Meinung der Bundesregierung wider. Gute Güte, Rösler. So sind die biestigen Fakten eben. Sie sind keine Meinungen und lassen sich darum auch nicht wegmeinen, schon gar nicht durch Ressortabstimmung. Wer das Wort ungleich streicht, streicht damit banalerweise nicht die Ungleichheit. Wer den Absatz austilgt, dass im Jahr 2010 über 4 Millionen Menschen weniger als 7 Euro verdient haben, hebt damit den Stundenlohn nicht an. Rösler, der heute die Debatte zum Armutsbericht schwänzen wollte, aber von der Opposition per Hammelsprung ins Parlament gedemütigt wurde, zeigt indessen alle Symptome der Politikerkrankheit Nummer 1, der verbalen Zwangsneurose. Die Betroffenen reden, dem eigenen Realitätssinn zum Trotz, die Dinge schön oder schlecht, je nachdem. Und weil die FDP ihr Überlebenswahlkampf als Motto einer wirtschaftlich gloriosen Regierung führen will, soll kein sozialer Schmutzfleck, hässliche Armut, ungleiche Aufstiegschancen und so, die geleckte Sprachfassade verunstalten. Lieber erteilt die FDP missliebigen Fakten Mundverbot und entmündigt damit die interessierten Bürger. Nebenbei, manchmal werden Vertreter fast aller Parteien von der gleichen Verbalneurose heimgesucht. Vergleiche den Afghanistan-Krieg, dessen Opfer jahrelang im Frieden ihr Leben lassen mussten, weil das K-Wort nicht opportun war. Paradoxerweise riskieren Politiker durch ihre zwanghafte Schönfärberei genau das, was sie damit insgeheim gewinnen wollen, nämlich Vertrauens- und Glaubwürdigkeit. Denn auch wenn es die Regierung im Armutsbericht unter den Teppich kehrt, jeder Wähler weiß, ob er 4,75 Euro in der Stunde oder einen ordentlichen Mindestlohn erhält, einen richtigen Arbeitsvertrag hat oder bald wieder auf Jobsuche gehen muss, alleinstehend mit Kind gut durchkommt oder ins Prekariat absackt, auf Rente hoffen kann oder nur auf ein trockenes Gnadenbrot. Wem es dreckig geht, der weiß es sowieso. Ist die regierungsinterne Zensur des Berichts darum ein Schuss ins eigene Knie? Nun, die Opposition hatte heute im Bundestag jedenfalls Oberwasser. Und vielleicht hätten ja auch die vielen Leute im Land, denen es richtig gut geht, gern vom Elend der anderen gehört. Denn dann könnten sie sich wirklich sicher sein, für uns bleibt umso mehr.
Gerade ging es um Armut, jetzt kommen wir zur Gerechtigkeit. Das Thema liegt ja nahe. Ist es gerecht, dass man sich einen verschneiten Parkplatz, den man selbst freigeschaufelt hat, auch noch für den nächsten Tag freihalten darf? Man nimmt den anderen weg, aber schließlich hat man ja viel Arbeit und Zeit reingesteckt. Ist das also nun gerecht? In Boston beispielsweise ist das so, da darf man den Parkplatz behalten. Aber was meinen Sie? Solche Fragen sind es, die der amerikanische Philosoph Michael Sandel seinen Studenten stellt. Seine Vorlesungen über Gerechtigkeit sind Kult. Die Studenten stehen Schlange. Wer ihn nicht live erleben kann, muss eben seine Bücher lesen. Glücklicherweise ist gerade eines auf Deutsch erschienen. Claire-Lise Bouilly sagt uns, was sie davon hält.
Endlich liegen sie auf Deutsch vor, die Thesen von Michael Sandel zum Thema Gerechtigkeit. In seinem neuen Buch kann man nachlesen, wie der Star-Professor aus Harvard Ideengeschichte mit aktuellen Beispielen mischt, um vor seinen Studenten Fragen zu eruieren wie: Dürfen Dachdecker nach einem Hurrikan ihre Preise erhöhen? Was ist daran verwerflich, wenn wir unsere Nieren verkaufen? Soll ich meinem Bruder helfen, obwohl er ein Verbrecher ist? Was auf den ersten Blick nach einem trivialen Ratgeber klingt, ist ein Panorama der einflussreichsten Theorien der Gerechtigkeit. Klassischerweise unterscheidet Zendel drei große Denkschulen: den Utilitarismus, den Liberalismus und den Republikanismus. Sie lassen sich am Beispiel der Debatte um die Wehrpflicht gut darstellen. Die sogenannten Utilitaristen argumentieren so: Hauptsache, der Nutzen des Militärdienstes ist groß und die Kosten für die Gesellschaft sind gering. Die Anhänger des Liberalismus ihrerseits sind gespalten. Für die einen darf der Staat dem Individuum nichts vorschreiben. Die Wehrpflicht gleicht einer Nötigung. Für die anderen hingegen ist die Pflicht ein Gebot der Fairness, weil sie für alle gilt, während sich in der Berufsarmee letztlich nur die engagieren, die auf das Geld angewiesen sind. Zendel selbst bevorzugt eine dritte Variante, denn
bei der Gerechtigkeit kommt es nicht allein darauf an, etwas auf die richtige Weise zu verteilen. Es geht auch darum, wie die Dinge richtig zu bewerten sind.
Wir müssen uns fragen, so der Philosoph, ob der Militärdienst eine Bürgerpflicht ist, bevor wir eine politische Entscheidung darüber treffen. Diese Konzeption der Gerechtigkeit, gemeinhin als Zivilrepublikanismus bezeichnet, zieht das Gemeinwohl der Wahlfreiheit vor. Sie setzt voraus, dass wir uns über den Zweck sozialer Institutionen klar werden, um das Richtige, das Gute herauszufinden. Dabei können wir es uns nicht leisten, Fragen der Moral oder der Religion außer Acht zu lassen, wie viele Liberale das behaupten.
Entscheidet man wichtige öffentliche Fragen auf der Grundlage einer illusionären Neutralität, sind Gegenreaktionen und Ressentiments vorgezeichnet.
Das Individuum sei unterschiedlichen Solidargemeinschaften verpflichtet. Sie zu ignorieren sei weder möglich noch wünschenswert. Zendels klaren Argumentationsstil kann jeder genießen. Das ist zweifellos ein entscheidender Grund für den Erfolg des Philosophen. Der informierte Leser wird aber in seinem Buch nicht viel Neues finden. Zendel rollt eine Debatte neu auf, die seit den 80er Jahren die Gelehrten beschäftigt. Heute wie damals lautet seine Forderung:
Wenn eine gerechte Gesellschaft einen ausgeprägten Gemeinsinn erfordert, dann muss sie einen Weg finden, in den Bürgern die Sorge um das Ganze zu kultivieren, ihnen die Hingabe an das Gemeinwohl näher zu bringen.
Es wäre freilich unfair, Zendel als oberflächlichen Populärphilosophen abzuqualifizieren. Noch immer tritt der ausgezeichnete Pädagoge öfter vor Studenten als vor Fernsehkameras, im Gegensatz zu einigen Mitgliedern seiner Zunft in Europa. Und außerdem ist es nur zu begrüßen, wenn die politische Philosophie sich derart Gehör verschafft und Orientierung in Krisenzeiten bietet.
Amazon hat seine Leiharbeiter mies behandelt. Kunden boykottieren das Unternehmen, zwei deutsche Verlage auch. Und jetzt saugt auch noch die FDP Honig aus der Sache. Auch sie fordert eine faire Bezahlung für Leiharbeiter. Zu welcher Selbstverleugnung die Liberalen fähig sind, um sich bei ihrem Koalitionspartner und vor allem beim Wahlvolk einzuschleimen. Faire Bezahlung, das zu fordern, kostet erstmal nicht viel, denn jeder hat ja eine andere Vorstellung von fair. Weitere Nachrichten von Matthias Tretter.
Sie hören es vielleicht, meine Damen und Herren, ich bin etwas verschnupft. Mein Hausarzt meinte, das sei die soziale Kälte in Deutschland. Ja, er ist nebenbei Kommunalpolitiker, er sitzt im Stadtrat für die FDP. Sie haben richtig gehört, die FDP. Ich bin bislang trotzdem hingegangen, er ist ein guter Arzt. Wenn er jetzt allerdings in seiner Designerpraxis den Klassenkämpfer rauskehren wird, wechsle ich zurück zu meiner alten Ärztin, Frau Dr. Hannemann-Lederer. Die würde gegen soziale Kälte ein paar Calendula-Tropfen verschreiben. Aber nun hat doch die FDP tatsächlich in einem schrundigen Winkel ihrer Parteipsyche Schmierspuren proletarischen Bewusstseins entdeckt. Mindestlohn. Der Kapitalismus biegt in die Endrunde ein und auf einmal geht's den Liberalen um faire Bezahlung. Da kann man nur sagen, besser nie als spät. Ich frage mich, wann kommt die Deutsche Einheitspartei? Seit 1,5 Jahren tanzt Angela Merkel als späte Nachgeburt der Anti-Atom-Bewegung durch die Gremien. Und jetzt muss auch noch die FDP einen Brunnen zumauern, in den sie das Kind längst geschubst hat. Was wollen die damit? SPD-Wähler abwerben? Da unterschätzen sie den Ekel, den die gelbe Partei außerhalb ihrer Klientel verströmt. selbst wenn Peer Steinbrück seinen Pinot Grigio aus den Schädeln der letzten Stahlkumpel tränke. Normale Sozis würden eher noch mit Guido Westerwelle schlafen, als ihm ihr Kreuz zu geben. Da ist nichts zu holen. Das Sozialgeschleime wird die Liberalen nichts als Stimmen kosten. Bei der Wirtschaft und mehr noch beim kleinen FDP-Wähler. Den gibt es tatsächlich. Menschen mit Durchschnittseinkommen, die sich trotz allem ihr erkleckliches Schärflein neoliberaler Asozialität bewahrt haben. Man könnte auch sagen, Schnäppchenjäger. Schnäppchenjagd ist der Neoliberalismus des kleinen Mannes. Wie bei den Banken geht es um die Segnungen des Wettbewerbs auf Kosten der Gemeinschaft. Man kriegt die Sachen ja nicht billiger. Man lässt nur andere dafür bezahlen. Polen zum Beispiel. Oder Spanier. Die nach Deutschland kommen und mit Billiglöhnen und ohne Sozialversicherung die Basis fürs Gute-Laune-Shopping legen. Wenn es der FDP um die geht, nochmal Bingo. Die dürfen hier nicht wählen. Und die Schnäppchenjäger haben sowieso schon eine katastrophale Woche hinter sich. Erst die Fertiglasagne und dann auch noch der Skandal um Amazon. Beide ganz unten im Billigheimer-Segment. Wenn Sie öfter bei Amazon bestellen, machen Sie sich das klar. In den Büchern von Amazon steckt Pferdefleisch. Es heißt nur anders, nämlich Leiharbeit. Man kann sagen, Amazon ist die Schichtnudel des Onlinehandels. Meistens sind es 8-Stunden-Schichten und danach werden die Leiharbeiter laut ARD-Bericht zum Ruhen in Behausungen gebracht, die auch wenig größer sind als Lasagne-Kasserollen. Das Ganze zu einem Stundenlohn, mit dem sie sich immerhin 2 Fertigaufläufe vom Discounter kaufen könnten. Weiterhin bemüht sich Amazon, seine Preise den Kundenbedürfnissen anzupassen, indem es Verlagen selbstverneinende Rabatte aufzwingt und seine Steuerzahlungen durch die halbe Welt verschiebt, um möglichst wenig abführen zu müssen. Also huiuiuiuiui, ein ordentliches Früchtchen, diese Amazone. Nun wird natürlich wie immer nach Konsequenzen durch den Staat gerufen. Und der Staat, meine Damen und Herren, das sind Sie. Das ist ja das Schöne am Internetzeitalter. Man muss für gesellschaftliches Engagement gar nicht mehr den Hintern aus der Sitzgruppe hieven. Meistens reicht's, einen gereckten Daumen anzuklicken und schon sieht die Welt ganz anders aus. Ich habe zum Beispiel mal kurz die Amazon-Seite angesteuert, mein Konto geschlossen und werde nie mehr etwas bestellen. Und dann bin ich mit moralischer Überlegenheit ein Thunfischsteak essen gegangen. Und raten Sie, wen ich im Restaurant getroffen habe. Meinen Hausarzt.
Ja, das war's von Matthias Tretter und auch von uns von WDR 5 Politikum. Das Team waren Isabel Reeth als Redakteurin, Alex Caprera in der Technik und ich bin Sandra Pfister. Tschüss.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.